Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Wehrt euch, leistet Widerstand. Ein Lied, das auf vielen Demos angestimmt wurde. Etwa in der Anti-Atomkraft-Bewegung der 70er Jahre. Oder heutzutage von den Omas gegen rechts. Widerständig, eingängig. Ursprünglich ein Kanon mit Geschichte. Eine Melodie, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in England schriftlich überliefert ist. Und im deutschsprachigen Raum als klassisches Erntelied bekannt war. Hey yo, spann den Wagen an. Widerstand, immer wieder brisant und dringend notwendig. Doch wie lässt er sich leben, leisten und durchhalten? Ein Mittel? Mut aus der Geschichte tanken, Vorbilder studieren und Quellen archivieren. Aktuell wird endlich an viele widerständige, mutige Frauen, Männer, Menschen erinnert. In dieser Folge widmen wir uns insbesondere Hilde Radusch, die von 1903 bis 1994 lebte. Sie war eine der wenigen politisch engagierten Frauen, die den Brückenschlag zwischen den Frauengenerationen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte.
Also sehr mutige Person einfach auch, ne?
Ich glaube, Mut trifft es sehr gut.
Sich immer wieder widersetzt hat den Regeln, ja.
Ja, also das heißt, ihr ganzes Leben war schon Mut und Widerstand.
Mut und Widerstand prägten das Leben von Hilde Radusch. So berichten Lisa Schuck und Dagmar Nöldke, Mitarbeiterinnen des FFBITS, des Feministischen Archivs. Ich besuche sie in den Archivräumen in der Wolfener Straße in Berlin-Marzahn. Hier auf einem Gelände mit Büros und Gewerbeflächen hat das FFBITS ehemalige Lagerhallen angemietet, auch mit Blick auf das FZBB, eine Fahrschule. Lisa Schuck über Hilde Radusch.
Es ist so schwer, bei ihr da was rauszupicken. Ich glaube, sie war ja sozusagen einfach schon ihre Existenz oder dieses so offen lesbisch Leben in dieser Zeit. Dann noch KPD-Mitglied, dann noch Gewerkschafterin. Und das ja alles mit so Inbrunst. Also diese ganze Geschichte ist eigentlich unglaublich beeintruckend, finde ich.
Und auch dieser Mittagstisch, den sie dann zusammen mit ihrer Freundin aufgemacht hat. Eddie Klopsch, da gibt es ein Foto von Eddie dann vor diesem Mittagstisch. Und dass bei diesem Mittagstisch dort auch Jüdinnen und Juden eingeladen waren, teilzunehmen.
Für das DDF hat Annika Fiebig im Auftrag des FFBITS einen Akteurinnen-Essay über Hilde Radusch verfasst. Mit einem biografischen Überblick.
1921 Eintritt in die KPD. 1921 bis 1923 Ausbildung zur Kinderhortnerin am Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin. 1933 sechs Monate Schutzhaft wegen Mitgliedschaft in der KPD. 1939 lernt sie ihre Lebensgefährtin Else Eddie Klopsch kennen. 1944 bis 1945 Leben in der Illegalität in einer Laube in Prieros bei Berlin. 1945 bis 1946 Verwaltungstätigkeit im Bezirksamt Berlin-Schöneberg, Abteilung Opfer des Faschismus. 1946 Austritt aus der KPD. 1974 Mitbegründerin der Gruppe L74 in Berlin, erste Gruppe älterer Lesben. 1975 Mitbegründerin der UKZ, unsere kleine Zeitung, Zeitschrift von und für Lesben. 1978 Mitbegründerin des Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrums FFBITS.
Nichts geht über das Original.
Das FFBITS hütet den Nachlass von Hilde Radusch in 54 Archivkisten auf ca. 8 laufenden Archivmetern. Welche Rolle spielen Nachlässe für das FFBITS, Lisa Schuck?
Ich glaube, die Frage ist ja auch, was für eine Rolle spielen Nachlässe eigentlich in der Dokumentation von einer Bewegung? Und ich finde, die machen das nochmal ganz anders greifbar und geben so einen Moment, wo man plötzlich das Gefühl hat, man kann sich mit jemandem identifizieren oder man kann verstehen, warum die Person irgendwie sich so einer aktivistischen Bewegung angeschlossen hat. Also ich glaube, es ist das Persönliche, es ist das Greifbare, aber Ich glaube, man darf das nicht so verstehen im Sinne von, das ist ja nur privat, sondern ich glaube, wie Forscherinnen das ja zum Beispiel auch mit dem Nachlass von Hilde Radusch gemacht haben, die können ja auch ganz, ganz wichtige Hinweisgeber sein für eine Forschung, die sich das Ganze aus einer breiteren Perspektive anguckt.
Dagmar Nölke hat etliche Kartons aus dem Nachlass von Hilde Radusch aus dem oberen Stockwerk zusammengesucht und in die Büroetage des FFBITS gebracht.
Ja, also an Nachlässen finde ich auch spannend, dass es so unterschiedliche Dokumentarten abdeckt. Also du hast auf der einen Seite, was wir als Lebensdokumente bezeichnen, dann die Korrespondenz spielt bei Nachlässen oft eine große Rolle. Es gibt aber auch, je nachdem in welchem Bereich diese Person aktiv war oder wie stark sie auch vernetzt war, unglaublich viel Dokumentation bei einigen Nachlassgeberinnen zu verschiedenen Gruppen. Und dann wurden da Protokolle gesammelt von der Tätigkeit in diesen Gruppen, Verbänden, Netzwerken, Organisationen. Bei Hilde Radusch ist es so, dass sie selber auch geschrieben hat, also eigene Werke, ist auch ein Teil von Nachlässen. Mich interessiert, dass es in einzelner Sammlung so viele unterschiedliche Materialarten sind. Und auch gerade dieses Biografische finde ich spannend.
Wie kam der Hilde Radusch Nachlass überhaupt ins FFBITS? Dagmar Nöltke.
Hilde Radusch war eine von den FFBITS-Mitbegründerinnen und war so ein bisschen so die Brücke auch zu der älteren Frauenbewegung. Sie war sehr mit dem FFBITS verbunden, war oft zu Besuch, zu Festen eingeladen. Feste fanden in ihrer Wohnung statt. Und es gab sowas wie so ein Grüppchen um Hilde Radusch herum. Das hieß auch, ich glaube, Hildes Klüppchen. Und da gehörten halt auch FFBITS-Mitarbeiterinnen dazu. Also es gab eine ganz starke Verbindung mit ihr von Anfang an und über diese Verbindung kommen die Nachlässe in der Regel über persönliche Verbindungen ins Archiv. Und so war es auch bei Hilde Radusch, ja.
Die Wege von wertvollen Dokumenten und persönlichen Zeugnissen in Archive, sie sind oft verschlungen, mysteriös und zögerlich. Wurde Material bei Hilde Radusch zurückgehalten?
Also ich gehe mal davon aus, dass ganz wenig kassiert wurde, dass wahrscheinlich gar nichts kassiert wurde bei Hilde, sondern dass das alles aufgehoben wurde. Es ist unglaublich detailliert dokumentiert und erschlossen worden. Das Besondere an diesem Nachlass ist auch, also für mich ganz besonders, dass es gibt nicht nur den Nachlass von Hilde Radusch, also es gibt so Bezüge im Archiv. Wir haben den Nachlass von Hilde Radusch und in dem Nachlass von Hilde Radusch zum Beispiel ist eine Korrespondenz mit einer anderen Nachlassgeberin oder Vorlassgeberin. Und die haben wir aber auch hier. Das heißt, du findest die Antwort zu dem Brief in dem anderen Nachlass dann. Und das ist sicherlich nicht typisch. Das ist so eine Ausnahme bei ihr, denke ich. Sodass dieser Nachlass noch von verschiedenen Seiten gespiegelt wird.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Mein lieber Eddie, heute, am 13. November 1941, sind es 2 Jahre, seit du mir das Leben rettetest. Mit Liebe und Dank denke ich an die schlimme Zeit zurück. Jede Tat wirkt fort in die Ewigkeit. So können wir heute anderen helfen. Mein Lieb, wie schön ist das Leben an deiner Seite. Wie freue ich mich, mit dir leben zu können. Es küsst dich inniglich am Tage der Errettung, dein Kerlchen.
Auch dieser Originalbrief von Hilde Radusch an ihre Gefährtin Else alias Eddie Klopsch wurde für die Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 2024 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im FFBITS von HistorikerInnen recherchiert und mit etlichen anderen Dokumenten ausgestellt und im Ausstellungskatalog publiziert. Eine wichtige Rolle spielt die sogenannte Lothringer Küche, in der Hilde Radusch und ihre Gefährtin Else alias Eddie Klopsch trotz Verbots einen Mittagstisch auch für Menschen jüdischer Herkunft anboten. Dagmar Nölke zeigt vorsichtig Originale.
Also das ist jetzt nicht die Originalkarte, aber sie wollten dann zum Beispiel, gibt diese Speisekarte hier aus diesem Mittagstisch, da gibt es noch eine andere Ausgabe, die wurde dann als Digitalisat angefragt. Suppe 20 Pfennig, Brühkartoffeln 45 Pfennig, kann ich nicht so gut lesen, Grünkohl vielleicht?
Ah ja.
Grünkohl und Kartoffeln 55 Pfennig.
Und das hat sie mit ihrer Handschrift geschrieben?
Ja, das ist handschriftlich.
Und bunt irgendwie.
Genau, und da gibt es verschiedene Ausgaben von diesen Speisekarten. Das ist 43, das war praktisch ein Jahr, bevor sie in den Untergrund gegangen ist. Also es war die Speisekarte, dann gibt es... Hier, ich muss mal ganz kurz hier ran.
Das ist ein großes Album.
Genau, das ist eigentlich unglaublich viele Fotoalben von ihr. Und das ist wirklich, finde ich, ein ganz schönes Foto von ihr und ihrer Freundin, Elli Klopsch, auf der Brücke. Das ist von 39 und ist Oranienburger Straße. Else Klopsch und Hilde Radusch. Beide im Kostüm, ja. Und die eine legt den Arm auf die Schulter der anderen.
Entzückend. Wisst ihr, genau, wer das fotografiert hat?
Nee. Die Urheberin der Fotos ist weitgehend unbekannt.
Ja. Also das heißt, es ist so ein grünes, größeres Fotoalbum?
Eins von vielen, genau, so ein grünes, großes Album. Und es sind immer so Hoppegarten und dann sind noch Namen darunter. Und dann sind die Fotografien so zwischen Pergamenhüllen, haben wir sie jetzt gepackt, um sie zu schützen. Und die Fotografien sind zum Teil aufgeklebt.
Schlachten sie.
Genau.
Und alles schön mit Weiß, ja, unterschrieben.
Das ist so ein klassisches Foto, das ist auch im Internet kursiert, das leider.
Das haben wir auch.
Das habt ihr bestimmt auch. Mhm. Das ist auch, glaube ich, auf dem Essay drauf. Das ist so Hilde Radusch rudert mit Zigarette im Mund, Hut auf dem Kopf. Das ist wirklich ein schönes Foto, ne?
Ja, und eine kleine Zigarette im Mund.
Genau.
Cool.
Das FF Bits stellte bereits Fotos und Dokumente von Hilde Radusch zur Verfügung für Ausstellungen, Kataloge, Comics für das DDF und hütet auch ihre Tagebücher.
Genau, dann wollte ich Ihnen mal zeigen, das ist das Tagebuch, genau, das Kriegstagebuch hier von 45. Das haben wir auch digitalisiert, auch wie Lisa gesagt, aus Bestandsschutzgründen. Ich glaube, sie bekam so eine Warnung, dass eine neue Verhaftungswelle droht. Sie war ja schon einmal 6 Monate im Gefängnis gewesen. Und dann ist sie mit ihrer Freundin Eddie praktisch mit so einem Boot nach Priros geflüchtet. Priros ist im Süden von Berlin, in der Nähe von Königs Wusterhausen. Und da haben sie sich im Jahr vorher schon so eine Datsche gebaut, weil sie das schon geahnt haben, dass die Situation sehr schwierig werden würde für sie. Also sie waren die ganze Zeit unter Beobachtung, auch von der Gestapo, und sind dann geflüchtet und haben dann das letzte Kriegsjahr in dieser Datsche verbracht, mit sehr großem Hunger auch, ja, und waren auch sehr krank und haben sich dann dort versteckt. Und in dieser Zeit haben sie dieses Kriegstagebuch geschrieben. Ja, ich mach's mal auf.
Ja.
Wie gesagt, das ist schon digitalisiert, um es halt nicht anzufassen. Ich könnte jetzt mal Handschuhe nehmen, einfach, dass du so eine Vorstellung bekommst. Ich kann einfach so.
Da sind also lauter
Ernährungslage. Die Ernährungslage wird beschrieben, ihre Sicht auf den Krieg und die Kriegsereignisse. Ja, das ist ein sehr einzigartiges Dokument.
Guck mal hier, Wolft, SS-Agent, als zweiter Mann zugezogen. Also lauter auch auf Kalenderblättern Eintragungen.
Ja, und dann hier siehst du es so.
Vollgeschriebene Seiten.
Dieses Tagebuch, das Hilde Radusch im Untergrund geschrieben hat, ist komplett digitalisiert und kann auf Anfragen beim FF Bits eingesehen werden. Hilde Radusch hat aber auch weitere hinterlassen. Im FF Bits gibt es zudem Nachlässe von Forscherinnen, die sich bereits intensiv mit Hilde Radusch's Leben beschäftigt haben. Wie etwa von Annemarie Tröger, 1939 bis 2013, die an der FU Berlin die Frauengruppe Faschismusforschung gründete und 1976-77 zu den Initiatorinnen der ersten und zweiten Berliner Sommeruniversitäten für Frauen gehörte. Annemarie Tröger hat viele Interviews mit Hilde Radusch geführt. Die 33 noch nicht digitalisierten Kassetten samt Abschriften, letztere zum Teil von Hilde Radusch persönlich korrigiert, werden alle im FF Bits verwahrt und umfassen 17 Archivmappen in 4 Archivkartons, ungefähr 0,5 laufende Meter, und wären ein hochspannendes Forschungsprojekt. Listen to the Archive.
Listen to the Archive.
Also Bicke hat, glaube ich, die Korrespondenz von 85 bis 94 in Kopie dann auch aufgehoben. Also du siehst, liebe Hilde, liebe Pike, liebe Hilde, liebe Pike. Also das ist die komplette Korrespondenz zwischen den beiden.
Zu Hilde Radusch ist auch im Vorlass von Pike Biermann einiges zu finden. Die Autorin, Übersetzerin und Filmerin Pike Biermann hat in den 80er Jahren mit Hilde Radusch einen Film produziert. Muss es denn gleich beides sein? Und auch an Orten gedreht, die für Hilde Radusch und ihre Gefährtin Else, alias Eddie Klopsch, bedeutsam waren. Gesammelt sind hier alle Dokumente rund um die Entstehung und die Rezeption des Films. Auch Korrespondenz zwischen Piki Biermann und Hilde Radusch. Sie fehlt noch, die umfassende Biografie über Hilde Radusch und ihre Formen des Widerstands. Das Material ist da, lädt ein zu fragen, wie ihr Weltbild war. Was hat sie überhaupt dazu bewegt, sich in den Augen anderer widerständig zu verhalten? Wie hat sie durchgehalten, ihre Resilienz bewahrt? Lisa Schuck.
Das Besondere an dem Nachlass ist ja auch, es ist einer der umfassendsten, die wir haben, auch so im Sinne von, dass Hilde Radusch da so in, wie wir alle ja total vielfältige Menschen sind. Es gibt viele Dimensionen von uns, unser Privatleben, unser Beruf, unser Aktivismus. Und all das ist ja in diesem Nachlass abgebildet. Aber das sind wirklich eher so ausgewählte Nachlässe, bei denen das so ist. Wir haben ja wirklich auch so nur Nachlassfragmente, wo es wirklich nur eine Mappe ist oder sowas, die abgegeben wurde. Und wir haben eben auch Nachlässe, wo dann nur das Berufliche bei uns zum Beispiel landet oder nur das Aktivistische. Aber ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, die privaten Fotos von ihr, die Korrespondenz. Wenn wir das nicht hätten, dann könnte sich niemand ein Bild von ihr wirklich als Person machen, aber auch von ihrer Motivation. Dann wäre das gar nicht erforschbar. Und das finde ich eben so schade, dass das dann oft irgendwie so in diesem Prozess, Sachen ins Archiv zu geben. Ich weiß nicht, manchmal vielleicht auch bewusst Sachen nicht abgegeben werden, aber vielleicht auch so dieser Gedanke da ist, na ja, das Archiv sammelt halt das, was für die relevant ist, das, was zu diesem Thema gehört. Aber Nachlass ist ja viel mehr, Nachlass ist immer auch das Private. Und vielleicht kann man sich das in dem Moment nicht vorstellen oder ich glaube, es ist auch manchmal sehr schmerzhaft, wenn gerade jemand gestorben ist und jetzt ist so die Frage, gebe ich diese ganzen Fotos ins Archiv? Da hängt ja auch ein Trauerprozess mit dran. Aber 2-3 Generationen später kann das unglaublich wertvoll sein.
Manche Nachlassgeberinnen oder nahe Verwandte oder versuchen dann auch ein Bild herzustellen, dem nur bestimmte Teile des Nachlasses abgegeben werden. Sowas haben wir auch im Archiv.
Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Sache, wir müssen da, glaube ich, alle, die irgendwie mit solchen potenziellen Materialgeberinnen arbeiten, auch irgendwie dran arbeiten, zu sagen, schreibt es in euer Testament und haltet genau fest, was ins Archiv soll. Weil sonst entscheidet irgendjemand anderes darüber.
Szenenwechsel von Berlin nach Hamburg. Geschichtsort Stadthaus an der Stadthausbrücke in Hamburg. Von 1933 bis 1943 eine Zentrale des nationalsozialistischen Terrors in Hamburg. Gestapo und Kripo führten hier Vernehmungen durch, oft mit Folter. Hier begann die Verfolgung von Begeisterten der Swing-Jugend, lesbischen Frauen, Transmenschen, Homosexuellen, Sinti und Roma und. Hier wurden Verbrechen im Zeichen der NS-Ideologie geplant und organisiert. Seit 2022 sind die Ausstellungsräume des Geschichtsortes Teil der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen in den aufwendig sanierten Stadthöfen. Luxuriöse Einkaufs- und Geschäftsquartiere, in denen auch der sogenannte Seufzergang, der einst zu den Folterkellern führte, kaum auffällt. Stadthausmitarbeiterin Christiane Hess hat im Herbst 2024 ihre Dissertation als Buch veröffentlicht. Eingezeichnet. Zeichnungen und Zeitzeugenschaft aus Ravensbrück und Neuengamme. Ursprünglich waren die Konzentrationslager vor allem für politische GegnerInnen eingerichtet worden. Ab 1937 wurden zunehmend andere Verfolgte eingeliefert. Jüdinnen und Juden. Sinti und Roma, Homosexuelle und sogenannte Kriminelle. Deutsche Häftlinge bildeten im KZ Neuengamme zunächst die größte Gruppe. Insgesamt wurden im KZ Neuengamme über 80.000 Männer und mehr als 13.000 Frauen mit einer Häftlingsnummer registriert. Weitere 5.900 Menschen wurden in den Lagerbüchern gar nicht oder gesondert erfasst. Es muss davon ausgegangen werden, dass mehr als die Hälfte der ca. 100.400 Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme die nationalsozialistische Verfolgung nicht überlebte. In Ravensbrück befand sich das größte Konzentrationslager für Frauen. In den Jahren 1939 bis 1945 sind etwa 120.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.200 weibliche Jugendliche als Häftlinge registriert worden. Wie viele Zeichnerinnen hat Christiane Hess ermitteln können?
Also ich habe insgesamt eine Liste von weit über 80 Namen recherchiert und würde aber sagen, dass im Laufe der letzten Jahre, in denen ich dann nicht mehr vertiefter und weiter gearbeitet habe, immer noch weitere dazugekommen sind. Also Namen, die bekannt sind. Also entweder KünstlerInnen, die inhaftiert waren, von denen es aber vielleicht gar keine Objekte, Zeichnungen, Bilder oder so mehr überliefert gibt, aber deren Namen wir kennen. Oder aber auch solchen, die inhaftiert waren und nach der Befreiung angefangen haben zu zeichnen. Und dann finden sich tatsächlich immer wieder auch kleinere Objekte in Sammlungen, Privatsammlungen, die tauchen dann auf. Viele auch anonym, wo man gar nicht weiß, wer das gemacht hat beispielsweise.
Und wie hoch ist der Frauenanteil?
Ach so, bei meiner Arbeit ist es tatsächlich fast 50-50, weil ich den Fokus auf 9 Gamma, also hauptsächlich Männerkonzentrationslager, aus den Frauenaußenlagern 9 Gammes gibt es nicht sehr viele mir bekannte ZeichnerInnen und eben Ravensbrück gelegt habe. Dann habe ich da die Schwerpunkte, das war schon relativ gleichbleibend, so von dem Fokus her. Ja. Aber insgesamt würde ich sagen, ist der Anteil von Männern oder Künstlern, die bekannter sind, gleichwohl höher, weil es einfach anteilig mehr männliche Häftlinge gab. Wenigstens an den Orten, wo diese Sammlungen zugänglich sind.
Was sind das für Sammlungen, wo du da unterwegs warst? Was?
Mein Ausgangspunkt waren die Sammlungen der Gedenkstätten. Und dann ist klar, dass ein Großteil der Bilder, die damals vorhanden waren, und das ist halt tatsächlich schon recht lange her, 2010, 2009, ungefähr, da war natürlich der Anteil von Digitalisaten noch nicht so hoch. So, das heißt, der Überblick auf, was gibt es eigentlich, muss man vor Ort gucken. Und da war klar, da gab es einen Großteil Kopien. Und von diesen Kopien aus Hinweise darauf, in welchen Sammlungen es die eventuell gibt im Original. Und dann bin ich halt da hinterhergereist. So, das heißt, ich habe mir die Sammlungen also einerseits in den großen Gedenkstätten in Deutschland angeguckt, bin dann aber eben in die Niederlande gefahren, Rijksarchiv im Widerstandsmuseum, in Frankreich, in verschiedenen Widerstandsmuseen gewesen, Dänemark und Polen vor allen Dingen. Und in den letzten, würde ich sagen, 5 Jahren ist ein Großteil von diesen Bildern auch wirklich digitalisiert, sehr gut aufgefasst worden und erfasst worden. Also ich spreche jetzt ganz konkret auf Bildmaterial. Ne? Und ich würde sagen, auch die Wertschätzung dieser Arbeiten hat sich nochmal sehr stark gewandelt. Also einfach, weil die historische Forschung im Kontext der Konzentrationslagerforschung sich auch viel stärker geöffnet hat zu der visuellen und materiellen Geschichte hin. Und dementsprechend sind auch die Sammlungen nochmal anders und haben ein anderes Publikum, was dorthin kommt und werden stärker beachtet. Aber nichtsdestotrotz bleibt dort viel zu tun.
Bilder, Zeichnungen, ja, ganze Bücher entstanden unter schlimmsten Bedingungen. Welche Bedeutung hatten sie für die Inhaftierten? Welche haben sie heute für Forschungen und Aktionen zum Widerstand? Diese kostbaren Dokumente transportieren bis heute subversive Botschaften.
Also die Aspekte spielen alle definitiv eine Rolle und das finde ich das Interessante an diesem Medium, weil es einfach unglaublich vielfältig ist und jede Zeichnung für sich, wenn man sie genauer betrachtet und kontextualisiert, eben sehr viele verschiedene Aspekte erzählen kann oder uns erklären kann. Widerstand als Sujet taucht beispielsweise in frühen Zeichnungen auf, wo sehr offensichtliche Motive, ja, also beispielsweise ein durchgestrichenes Hakenkreuz gibt es auf einer Zeichnung oder es werden Schulungsmaterialien gezeichnet, wo eben Weiterbildungsarbeit gemacht wird. Im Konzentrationslager tatsächlich. Also ich rede jetzt hier immer auf den Fokus Konzentrationslager. Oder aber, was ich auch eine Form von Widerständigkeit in der Zeichnung selber sehe, sind Porträts von arbeitenden Frauen, die in dem Moment nicht arbeiten. Also wo man eben auch über die Frage von, wo man dieses Pause machen, sich ausruhen, einen Moment innehalten, das scheint in den Zeichnungen auf. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, es sind Zeichnungen, es sind keine Fotografien. Nichtsdestotrotz eröffnen die eben die Möglichkeit, genau über diesen Aspekten nachdenken zu können. Ja? Wie sich dann wiederum innerhalb von Haftgruppen eben so ein Verhalten oder so ein solidarisches Verhalten eröffnet, das dem anderen, der anderen eben Pausen, Momente der Ruhe gegönnt oder gegeben werden. Ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist bei diesen Materialien, also und da würde ich jetzt den Bogen noch weitergehen, weil wir natürlich nochmal einen ganz großen Teil von Artefakten in den Sammlungen haben, Poesiealben. Es gibt sehr, sehr tolle Studien zur Poesie, zu den Gedichten und Gedichtsbänden in Ravensbrück auch und zur Musik, Gabriele Knapp, Konstanze Jeiser nenne ich hier mal, die haben da wirklich die Grundlagenforschung für gelegt und das Herstellen von diesen Büchern ist immer auch in Kontext gewesen von Auftragsarbeiten, die parallel, also die sind an Orten hergestellt worden häufig, wo parallel Auftragsarbeiten erstellt worden sind für die SS. Und in dem Moment, wie die sich darin verhalten, weil sie handwerklich als Künstlerin ihr Können sozusagen nutzen konnten in dieser Arbeit, hatten sie auch die Möglichkeit zu sagen, ich brauche beispielsweise, um ein Buch herzustellen, mehr Zeit, und haben sich diese Zeit aber abgeknapst für das eigene Arbeiten. Da habe ich verschiedene Aussagen von Häftlingen gefunden, die gesagt haben, so, die wussten ja nicht, wie viel Zeit ich da wirklich für brauche, und das konnte ich nutzen für meine eigenen Sachen. Das sind Ausnahmegeschichten sicherlich, aber zeigen, wie widerständiges Verhalten in so kleinen Situationen stattfinden kann. Also ich habe einen sehr mikrohistorischen Zugang in dem Falle.
Frauen im Widerstand. Insbesondere in den 1980er Jahren wurde in der Forschung Pionierinarbeit geleistet. Erwähnt seien hier Marie-Therese Kerschbaumer, der weibliche Name des Widerstands von 1980, Gerda Schipanski, Frauen leisten Widerstand von 1983, oder Ingrid Strobel, Sag nie, du gehst den letzten Weg von 1989. In jüngster Zeit wird verstärkt mit dieser Perspektive gesammelt, geforscht und Geschichte vermittelt. Welche Handlungsräume hatten Frauen? Wie sah ihr Widerstand aus im Alltag, in den Familien, in den politischen Organisationen? Welche Spuren von Widerstand finden sich in den Archiven zu weiblichen KZ-Häftlingen? Christiane Hess?
Im Zusammenhang mit den Zeichnerinnen bin ich zum Beispiel auf die Holländerin Arti Siegenbock van Heukelom. Die war unter anderem auch in einem Außenlager von Neuengamme inhaftiert. Und sie hat in dem Gefängnis, in dem sie in den Niederlanden zuvor inhaftiert war, angefangen zu sticken. Also die bestickten Taschentücher. Sticken als eine Form der Widerständigkeit ist etwas, was auch schon sehr lange existiert. Und diese bestickten Taschentücher sind etwas, wo es in Ravensbrück beispielsweise ein sehr großes Konvolut ist, was noch definitiv erforscht werden kann.
Was ist an Sticken widerständig?
Also das eine ist halt, dass ein Taschentuch zu besitzen überhaupt etwas war, was ein persönliches Artefakt ist. Das ist etwas, was mit Hygiene, aber auch mit einem Freundschaftszeichen verknüpft ist. Also wo wir eben auf den Aspekt von sozialen Beziehungen in den Konzentrationslagern zu sprechen kommen. Das zweitnächste ist, dass diese Tücher an manchen Stellen Erinnerungstücher sind. Das heißt, dort werden zum Beispiel Namen eingesteckt über einen längeren Zeitraum. Da gibt es eine ganze Bandbreite von diesen Tüchern. Die sind zu Beginn, man kann es bei einigen nachvollziehen, zunächst mit so einem vielleicht Bleistift aufgezeichnet worden und später aufgesteckt worden. Auch über einen längeren Zeitraum. Das sind nicht Tücher, die sind sozusagen in einer Woche entstanden, sondern über einen sehr langen Zeitraum, zum Teil nach 45 gibt es Ergänzungen. Und dann gibt es eben die Taschentücher, die Motive haben. Das sind Motive aus der Lagerzeit. Martha Desmoureau, die hat so eine kleine Laus aufgestickt ist, weil sie in einem speziellen Läusekommando tätig war. Es gibt aber eben auch diejenigen, wo die Haftnummer aufgesteckt wurde, weil die damit eben, wie meine Kollegin Sabine Arendt mal sagte, so eine Art auch Aneignungsprozess machen. Ne? Die eignen sich die Nummer in dem Fall an. Es ist aber auch eine Dokumentation. Die Namen der verschiedenen Haftorte finden sich dort. Und eben aber auch ganz alltägliche Blumen, was zu essen oder ähnliches. Und das wiederum, würde ich sagen, ist als Sujet ähnlich wie die Notizbücher oder wo wir auch zum Beispiel einen Großteil haben Rezept. Bücher.
Der Geschichtsort Stadthaus in Hamburg zeigt in der Dauer und in den Sonderausstellungen sowie im Netz auch Biografien von widerständigen, verfolgten, ermordeten Frauen und Männern. Zu ihnen zählt auch Liddy Barkow, 1908 als Heinrich Eugen Habitz geboren, auf Travestiebühnen und in der Prostitution tätig, 1943 im KZ Mauthausen ermordet.
Entfernte Verbindung. Was trennt, was verbindet?
Die Geschichte des Widerstands bis heute wirkmächtig, lebendig halten. Im Hamburger Geschichtsort Stadthaus gibt es am Ausgang Kästen voller Fragen.
Konnte man auch Nein sagen? Was hat Nationalsozialismus mit uns zu tun?
Postkarten, große Zettel mit dem Text, welche Fragen haben Sie, warten auf Kommentare der BesucherInnen. Jüngst gab es diesen.
Wie kann es sein, dass ein Geschichtslehrer die AfD anführt?
Im Stadthaus lädt eine Regalwand mit schlichten Memory-Boxes zum Selberforschen ein. Diese enthalten Kopien und Originale von Archivalien, die BesucherInnen dem Gedenkort überreicht haben. Material, das auch die Bildungsarbeit bereichert.
Wir haben zum Beispiel eben über diese Memory Boxes Kontakt mit Angehörigen, die jetzt nochmal sagen, okay, ich kann mir vorstellen, eine Box zu erstellen, aber davor muss ich erstmal das Material sichten, was ich zu Hause habe. Und dann gibt es ganze Briefkonvolute, die wir finden, wo sich Ehepaare über einen sehr langen Zeitraum Briefe geschrieben haben. Der eine Partner war im Gefängnis, die Frau war beispielsweise noch zu Hause, wo über einen sehr langen Zeitraum hin und her korrespondiert wurde und über Erziehung, über Beziehungsarbeit, über Alltägliches auch berichtet wurde. Und das würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass das etwas ist, was hier immer wieder auch auftaucht. Wie organisiert man den Alltag? Wie kriegt man hin, dass man die Miete reinbekommt und die Wohnung nicht verliert, beispielsweise Untermieterinnen organisieren, aber eben auch den Kontakt halten zu den Inhaftierten, bis hin zu, dass die Geschichten von Flugblätter von A nach B transportieren und weiter den Kontakt halten.
Das letzte Wort hat.
Sprechen über Widerstand. In der eigenen Familie, im Freundeskreis, bei der Arbeit. Das sind Herausforderungen. Sicher führt hier auch ein Besuch im Archiv weiter. Lisa Schuck und Dagmar Nölke vom FFBITS in Berlin.
Also wir haben vor dem Umzug einmal im Jahr immer so Workshops mit queeren Jugendlichen gemacht. Und auch mit Biografien gearbeitet und auch mit den Sachen von Hilde Radusch gearbeitet. Und da fand ich das einfach immer so super schön, wie schnell sich so junge Menschen in so eine Lebenswelt reindenken können und dann aber auch so Verbindungen zu sich selbst suchen, so biografische Parallelen oder sowas. Ne? So war das mit meiner ersten Freundin irgendwie so. Total schön und ein total anderer Zugang zur Geschichte, aber auch ein anderer Zugang als Protokolle zu lesen oder sowas. Wirklich mal in ein Tagebuch reinzugucken, sich Fotos anzugucken. Und dann zu sehen, wie diese jungen Menschen so dafür brennen. Und die waren dann direkt so, oh, dieses Tagebuch. Und es ist so schwer zu lesen. Irgendjemand muss das transkribieren. Und das kann doch nicht sein, dass das irgendwie noch nicht als Buch veröffentlicht worden ist. Die so wirklich dafür brannten. Und das, fand ich, war so ein super schönes Erlebnis und zeigt, glaube ich, nochmal, was da für ein Potenzial drin steckt.
Das war die 9. Folge von Listen to the Archive. Widerstand. Erinnern macht Mut. Eine Produktion vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Christiane Hess, Dagmar Nöltke und Lisa Schuck. Zitate Wiebke Johansen. Schnitt und Mischung Christian Alten. Sounddesign Azadeh Sandier. Gestaltet von Steff Urgast und mir Birgit Kiupel. Auf dem DDF-Portal und im Metakatalog sind Essays und viele weiterführende Publikationen und Dokumente zum Thema Widerstand zu finden.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.